Liebe Geschwister, es gibt einen humorvollen Bericht über eine angebliche Umfrage der UNO. Dabei hätte man, so heißt es, ganz unterschiedlichen Ländern jeweils die gleiche Frage vorgelegt. Da soll die UNO gefragt haben: Teilen Sie uns bitte Ihre ehrliche Meinung zur Lösung der Nahrungsmittelknappheit im Rest der Welt mit. Man sollte meinen, das ist ein klar verständlicher Satz, eine eindeutige Frage. Teilen Sie uns bitte Ihre ehrliche Meinung zur Lösung der Nahrungsmittelknappheit im Rest der Welt mit. Und wie waren die Reaktionen aus aller Welt? In Osteuropa wussten die Teilnehmer nicht, was ehrlich heißt. In Westeuropa wussten die Teilnehmer an der Umfrage nicht, was Knappheit bedeutet. In China wussten die Leute nicht, was eine Meinung ist. Im Nahen Osten wussten die Teilnehmer nicht, was eine Lösung sein soll. Und in den USA wussten die Teilnehmer nicht, wo der Rest der Welt liegt. Diese nette kleine Geschichte ist ein gutes Beispiel für Vorurteile, aber sie weist auch darauf hin, wie schwierig es manchmal ist, sich durch Sprache eindeutig zu verständigen. Miteinander reden, Worte auszutauschen, heißt ja noch lange nicht, dass man sich auch verständigt hat, dass man sich versteht. Das wissen die Menschen seit Jahrtausenden. Das lehrt uns die Kommunikationstheorie seit Jahrzehnten, dass vom Sender bis zum Empfänger viel verloren gehen kann. Und die Ursache dafür ist in der Regel, wie wir Menschen mit Sprache umgehen. Wir drücken uns unklar aus, wir verschleiern, wir missverstehen, wir hören nicht genau hin und so weiter. In unserer Epoche der Postmoderne nun ist dies Misstrauen aber nochmals verschärft, ja radikalisiert worden. Die These lautet nun, es liegt nicht an uns, die wir kommunizieren, wenn man sich nicht versteht, sondern es liegt an der Sprache selbst. Die Sprache kann keine Verständigung leisten. Die Sprache kann keine Eindeutigkeit gewähren. Es ist nicht möglich, Wahrheit begrifflich eindeutig auszudrücken. Man redet dann von propositionaler Wahrheit, also Wahrheit, die in Begriffen eindeutig festgelegt und kommuniziert werden kann. Und das sei nicht möglich. Diese Skepsis gegenüber der Sprache gehört zu den zentralen Glaubensbekenntnissen der Postmoderne. Und dahinter steckt natürlich die noch viel weitergehende Skepsis, dass es überhaupt keine objektive, verbindliche Wahrheit gibt. Denn der biblische Glaube lebt ja davon, dass der lebendige Gott sich selbst seine Wahrheit durch Sprache eindeutig offenbart hat. Propositionale Wahrheit ist Offenbarung. 2. Timotheus 3, Vers 16 zum Beispiel, alle Schrift ist von Gott eingegeben, so übersetzt man das am besten wörtlich, und ist darum nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Korrektur, zur Erziehung des Menschen im Dienst Gottes. Oder wenn unser Herr sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden, Johannes 10, Vers 35. Oder wenn wir im Hebräerbrief lesen, Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott vor Zeiten auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt geredet durch seinen Sohn. Er hat klar geredet und dafür gesorgt, dass dieses auch verbindlich in der Bibel uns offenbart und überliefert wird. Und deswegen konnten die Reformatoren sprechen von der Claritas Scripturae, von der Klarheit der Schrift. Sie wussten wohl um den Unterschied zwischen innerer und äußerer Klarheit. Die innere Klarheit, also was das für uns persönlich bedeutet, dass es uns im Herzen erreicht, die kann nur der Heilige Geist schenken. Aber die äußere Klarheit, dass die Aussage der Schrift selbst erstmal eindeutig ist, das können wir getrost voraussetzen, das ist gegeben mit der biblischen Offenbarung. Und darum konnte Luther sagen, der Heilige Geist ist der allereindeutigste Schreiber. Der allereindeutigste Schreiber. Natürlich, seit dem Sündenfall ist unser Denken sehr anfällig für Irrtum, das wissen wir. Aber das liegt nicht an der Sprache selbst, sondern an unserem Herzen. Die Sprache ist durchaus fähig, Wahrheit auszudrücken, und das gilt erst recht für Gottes Wort. Es gibt Eindeutigkeit. Gott hat sich in seinem Wort eindeutig erklärt und verbindlich, inhaltlich festgelegt, damit wir ihn hören und verstehen können. Trotz aller Irrtumsfähigkeit unseres auch vom Sündenfall gekennzeichneten begrenzten Verstandes natürlich. Und deswegen lohnt es sich, die Bibel zu lesen und Antworten von ihr zu erwarten. Im Gegensatz zu dem, was McLaren behauptet hat, wie wir gerade von Bruder Walter gehört haben. Und die Postmoderne stellt nun dieses Bollwerk der biblischen Überzeugung in Frage. Dort, wo man im Namen des Christentums dann den Pakt mit der Postmoderne sucht, wie in der Emerging Church, wird man auch früher oder später in diesen Strudel natürlich mit hineingerissen. Das ist ganz zwangsläufig so, dass diejenigen, die sich der Postmoderne und ihrem Denken anpassen, dass die auch nicht mehr von verbindlicher Wahrheit reden können. Und dass für die die Sprache auch jegliche Eindeutigkeit verliert. Und deshalb ist auch eine gewisse Diffusität ein weiteres typisches Merkmal der Emerging Church. Das ist für die natürlich auch bequem, weil immer wenn man sie auf eine bestimmte Aussage festnageln will, sie sagen, ja, das hat der gesagt, das sehe ich nicht so. Also man kann sich dann immer auch wegducken und sagen, na, das ist nun nicht gerade meine Position, wir sind ja eine offene Bewegung, das wird dann zum Teil auch taktisch genutzt. Hilfreich ist immer die Gegenfrage, grenzt du dich denn dann von dem ab, was der Kollege da möglicherweise gesagt hat? Die Emerging Church erweckt den Eindruck, man würde auf festgelegte Lehre verzichten. Und das wäre für sich gesehen schon schlimm genug. In Wirklichkeit ist ihr Zugang aber noch viel aggressiver. Und das wurde auch deutlich in dem, was Bruder Walter gesagt hat. Man ersetzt die biblische Lehre durch eine Vielzahl anderer Lehren. Das ist das Problem. Es gibt ja kein lehrmäßiges Vakuum. Also zu behaupten, man könne auf Lehrsysteme verzichten, ist entweder Betrug oder Selbstbetrug. Es geht nicht um die Frage, ob man Lehre hat, sondern welche. Und wenn John MacArthur zu Recht sagt, die Emerging Church Bewegung habe überhaupt keine Lehre, dann meint er das im Hinblick auf die biblische Lehre. Da stimmt das. Sie hat überhaupt keine biblische Lehre. Sie kann zu keinem der biblischen Lehrpunkte etwas Verbindliches sagen. Das ist richtig. Aber sie knüpft ein anderes, alternatives, dagegen gerichtetes, also gegen die Bibel gerichtetes Lehrsystem. Emerging Church bedeutet also nicht Verzicht auf Lehre, sondern die Einführung einer neuen Lehre. Und dies erfolgt in der Regel nicht mit offenem Visier, sondern auf schleichendem Wege. Und dabei bedient man sich ganz gezielt jener Sprache, von der gleichzeitig behauptet wird, sie könne keine eindeutigen Aussagen machen. Inwiefern man nur den anderen dabei austrickst oder auch sich selbst, vermag ich nicht immer zu sagen. Und wie geschieht das nun? Die neue Lehre wird auf dem Weg einer allmählichen Umdeutung zum Teil mit vertrauten Begriffen eingeführt. Und es geht dabei langfristig um eine Veränderung unseres Denkens. Man will, dass wir anders ticken, auf Deutsch gesagt. Das hat auch mein Vorredner ja schon immer wieder deutlich werden lassen. Viele wohlmeinende Geschwister merken gar nicht, was hier passiert, weil ihnen viele der Begriffe ganz vertraut vorkommen. Reich Gottes. Natürlich spricht der Herr Jesus vom Reich Gottes, aber was meint er damit? Oder Inkarnation. Klar, Weihnachten sprechen wir von der Inkarnation. Gott kam ins Fleisch, er wurde Mensch. Das kennen wir doch. Und missional, naja, das klingt immerhin so ähnlich wie missionarisch. Und missionarisch wollen wir ja alle sein. Versteht ihr? Im Folgenden möchte ich nun an einigen Beispielen zeigen, wie diese Umdeutung funktioniert. Und ich nehme dabei nochmal einiges auf von dem, was Bruder Walter uns schon dargelegt hat. Es ist im Grunde genommen nochmal eine Unterstützung und Verstärkung dessen, mit einigen anderen Beispielen, was wir hier gehört haben. Und ich denke, das ist auch sinnvoll, dass wir diese komplexe Systematik der Emerging Church hier ruhig in zwei Vorträgen entfalten. Einige Beispiele. Erstens, was wird verändert? Erstens, Emerging Church verändert das Verhältnis zwischen Gemeinde und Welt. Emerging Church verändert grundsätzlich und radikal das Verhältnis zwischen Gemeinde und Welt. Die Welt wird nicht eigentlich als Gegenüber zur Gemeinde verstanden, wie es ja unser Herr tut, wenn er sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich oder Satan ist der Fürst dieser Welt, sondern ja, die Welt ist gestört, das stimmt schon, aber im Prinzip, so kann man es ähnlich bei Tobias Feigs etwa nachlesen, in dem Aufsatzband, den er mit herausgegeben hat, Transformation, Band 2, Die Welt ist gestört, aber im Prinzip stellt sie doch einen positiven Raum dar und ist jetzt der Ort, wo jederzeit das Reich Gottes durch Taten sozialer Gerechtigkeit gebaut werden kann. Wir haben das gehört. Gott ist am Werk und wir als Christen sind eingeladen, daran mitzuwirken, aber auch mit Nichtchristen. Auch Nichtchristen können am Reich Gottes mitbauen. Und deswegen sollen wir an unseren sozialen Aktionen auch Nichtchristen ruhig beteiligen. Nicht in erster Linie, weil das eine gute Möglichkeit wäre, sie zu evangelisieren, sondern weil sie ja auch das Reich Gottes durch soziale Aktionen mitbauen können. Wir wissen, dass unser Herr sich anders geäußert hat. Er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, 36. Jetzt kriege ich irgendeine Anweisung von der Regie. Was soll ich machen? Ich soll die Mikros weiter runterdrehen. Den mache ich doch glatt. So, dass wir transformieren jetzt die Mikrofone. Ist das gut so? Okay. Wenn einer mich nicht versteht, soll er das ruhig sagen. Sprache muss verstanden werden. Also, unser Herr sieht es anders. Jetzt fällt der Erste vom Stuhl. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Oder was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne? Wir könnten auch sagen, wenn er die ganze Welt transformierte und ihm doch Schaden an seiner Seele. Also unser Herr hat uns nicht den Auftrag gegeben und nicht verheißen, dass wir diese Welt schrittweise in sein Reich transformieren. Nirgendwo. Noch ist der Fürst dieser Welt wer? Satan. Johannes 12, 31, 14, 30, 16, 11. Und dessen Gesandter, sagt die Bibel, wird auftreten mit dem Anspruch, die Welt global zu befriedigen. Das ist die Botschaft des Antichristen und sein Auftrag. Erst Jesus wird bei seiner Wiederkunft sein sichtbares Reich hier auf diese Erde bringen. Und bis dahin ist dieses Reich in den Herzen seiner Nachfolger und in seiner Gemeinde. Und die Emerging Church weicht diesen Unterschied zwischen Gemeinde und Welt immer mehr auf. Und das wird dadurch verschleiert, dass man diese Welt schon ansatzweise als das Königreich Gottes bezeichnet. Auch dort, wo Menschen nicht an Jesus glauben. Und das geht dann so weit, wie wir bei Rob Bell lesen. Er sagt zum Beispiel, für Jesus waren Himmel und Hölle Realitäten im Hier und Jetzt, also nicht im Jenseits. Für Jesus lautete die Frage nicht, sagt Rob Bell, wie kommt man in den Himmel, sondern die Frage lautete, wie bringt man den Himmel hierher? Es geht um die Verbesserung dieser Welt hier und jetzt. Jesu Ziel ist nicht, in den Himmel zu kommen, sein Ziel ist es, den Himmel hierher zu holen. Zitat Ende. Wie will man das deutlicher sagen? Und wenn das stimmte, dann wäre es natürlich wichtiger, diese Welt zu verbessern, als die Gemeinde unseres Herrn zu bauen. Und dieser Grundgedanke begegnet uns an allen Ecken und Enden und er wird unter anderem begründet mit der Inkarnation. Man sagt, Gott wurde Mensch und deswegen soll sich die Gemeinde in die Welt hinein inkarnieren. Aber dabei begeht man einen grundsätzlichen Denkfehler. Inkarnation bedeutet für Gott, er kommt in die Welt hinein, aber er geht nicht in der Welt auf. Gott kümmert sich um die Welt, aber er passt sich nicht dieser Welt an. Das ist Inkarnation. Gott kommt als Gott in die Welt und bleibt Gott in der Welt. Und wenn wir von Inkarnation reden, heißt das, wir gehen auf die Welt ein. Wir bringen ihr das Evangelium. Wir versuchen sie zu verstehen. Wir versuchen sie zu ergründen. Wir versuchen sie zu bewerten mit dem Wort Gottes. Aber wir lassen uns nicht die Bewertungen von der Welt in einem gemeinsamen Prozess mit diktieren. Ich möchte Ihnen das noch an einem kleinen Zitat deutlich machen, wie dort Inkarnation definiert wird von Fabian Vogt. Auch einer der Vordenker dieser Bewegung. Er drückt das folgendermaßen aus. Er sagt, ich könnte die Emerging Church auch als Inkarnationstheologie bezeichnen, da sie nach der Menschwerdung der Kirche fragt, nach ihrem der Welt gleich werden, um so das Reich Gottes mitten unter den Menschen bauen zu können. Also die Gemeinde muss der Welt gleich werden, um das Reich Gottes bauen zu können. Das ist theologischer Unfug hoch drei, entschuldigen Sie bitte, aber es wird hier so behauptet und es wird eine Symbiose letztlich ein Zusammenfließen von Gemeinde und Welt angestrebt und diese kategoriale, diese grundlegende Trennung zwischen Gemeinde und Welt aufgehoben. In der Emerging Church ist das Reich Gottes nicht exklusiv, sondern inklusiv. Noch einmal Vogt, er sagt, die Emerging Church wird ein integraler Bestandteil der Gesellschaft sein. Also geht gewissermaßen ganz in die Gesellschaft rein und als Weggefährte der Gesellschaft wird sie Gottes Verheißungen mitten im Alltag leben. Also nicht als Gegenüber, nicht als Boten des Himmels und der Ewigkeit, sondern als voll integrierter Teil dieser Welt. Und dann ist es auch ganz klar, das können wir jetzt nicht ausführen, aber ich bitte Sie darauf zu achten, dass sich dann auch durch diese Umarmung der Welt das Verhältnis zu den Religionen fundamental ändert. An dieser Stelle wäre auch etwa mit Johannes Reimer sehr intensiv zu diskutieren und an der Art und Weise, wie er den Islam darstellt. Also fassen wir zusammen. Die Emerging Church verändert radikal das Verhältnis zwischen Gemeinde und Welt. Und dann ist es nicht mehr gefährlich, zur Welt zu gehören, weil der Weg aus der Welt ja nicht in die Hölle führt. Und das vermindert natürlich zwangsläufig dann auch die Dringlichkeit unseres missionarischen Auftrags. Und das ist das Zweite, was ich feststellen will. Zweitens, Emerging Church verändert das Verhältnis zwischen Evangelisation und sozialer Verantwortung. Das zeigt sich, wie wir von Bruder Walter schon vorgeführt haben, in diesem Begriff missional. Dann sagt man, ja, natürlich, wir wollen nicht nur verkündigen, sondern auch unsere soziale Aufgabe wahrnehmen. Mit diesem sondern auch ist aber eigentlich gemeint, vor allem. Und das wird an all diesen Formulierungen deutlich. Nicht sondern auch noch zusätzlich, nein, vor allem. Und Johannes Reimer wird nicht müde zu sagen, dass die Krise der Evangelikalen, wie er sie sieht, in einem einseitigen und falschen Verständnis von Mission gründet. Dass ich einseitig auf Evangelisation konzentriert habe. Emerging Church lehrt nun, Jesus Christus will diese Welt in sein Reich umgestalten, haben wir gehört, Stichwort Transformation. Es geht also nicht in erster Linie darum, dass die Gemeinde unseres Herrn gebaut wird, sondern darum, dass diese Welt immer mehr nach seinen Vorstellungen von Gerechtigkeit erneuert wird. Und dafür ist unter der Leitung von Tobias Feigs eigens ein Studiengang am Marburger Bibelseminar eingerichtet worden unter dem Titel Gesellschaftstransformation. Die biblische Perspektive ist eine andere. Sie sagt, ja, wir nehmen als Christen unsere soziale Verantwortung wahr. Das ist die zwangsläufige Folge der Bekehrung. Wie viel haben Christen beigetragen zur Verbesserung der sozialen Verhältnisse? Wir haben gerade den Hinweis auf die Biografie von William Wilberforce bekommen. Aber es gibt eine ganz klare Hierarchie. Es gibt ein ganz klares Prioritätenkonzept. Vorrangig ist die Verkündigung des Evangeliums, weil vorrangig die Not des Menschen darin besteht, dass er von Gott getrennt und darum auf ewig verloren ist und ein Kandidat der Hölle, wenn er nicht durch Christus gerettet wird. Sie erinnern sich wahrscheinlich noch an das Grubenunglück in Chile, wo am 5. August 2010 plötzlich 33 Bergarbeiter vermisst waren in 700 Meter Tiefe. Und nun gab es viele Wünsche, viele Anliegen, die wichtig waren. Warme Kleidung, Nahrung, frisches Trinkwasser. Alles wichtig. Aber ein Anliegen überstrahlte alles andere. Rettung. Raus aus dieser Höhle. Und darum wurde auch sofort mit den Suchbohrungen begonnen. Rettung war vorrangig. Und darum gab es am 23. August, 18 Tage später, den ersten Freudenschrei, als die Retter am Bohrgerät den Zettel fanden, alle 33 leben noch. Und dann hatten sich in einen Hohlraum flüchten können und von dort wurden sie dann einer nach dem anderen gerettet. Das ist ein gutes Beispiel. Das zeigt diakonische soziale Aktion auf der einen Seite und Evangelisation auf der anderen sind nicht gleich wichtig. Ja, soziale Hilfe hat Vorrang, dann hätte man gesagt, na ja, wir müssen den Eingeschlossenen das Leben in der Grube etwas leichter machen. Also die Logik der Emerging Church wäre gewesen, wir transformieren die Grubenhöhle und schicken denen so viel Material, dass sie das zum Naherholungsgebiet umgestalten können. Das wäre die Logik gewesen. Aber die Bibel weist diese Irrlehre scharf zurück, dass soziale Hilfe genauso wichtig sei wie die Verkündigung des Evangeliums. Und wenn wir etwa den Titusbrief studieren, dann sehen wir, dass sogar die Wahrnehmung der sozialen Verantwortung letztlich im Dienst der Evangelisation steht, der Verkündigung des Evangeliums. Selbst gute Werke sind nach dem Titusbrief evangelistisch. Die Emerging Church hat diese biblische Reihenfolge dekonstruiert und in ihr Gegenteil verkehrt und deswegen eine Gegenlehre hier verbreitet. Nun müssen wir leider sagen, dass diese Gewichtsverlagerung schon lange vor der Emerging Church begonnen hatte. Man kann das zurückführen, leider, auf die Lausanner Verpflichtung von 1974, an der John Stott und Billy Graham in herausragender Weise mitgewirkt haben. Viel Gutes ist gesagt in dieser Lausanner Verpflichtung, aber unter Punkt 5, und das war damals heiß umkämpft, 1974, zur sozialen Verantwortung der Christen, heißt es dort schon 1974. Ich zitiere, wir bekräftigen, dass Evangelisation und soziale wie politische Betätigung gleichermaßen zu unserer Pflicht als Christen gehören. Das entscheidende Wort, um das lange gekämpft wurde, ist hier das gleichermaßen. Damit wurde die absolute Vorrangigkeit der Evangelisation in diesem Programmpapier zur Evangelisation relativiert. Schon 1974. Wir bekräftigen, dass Evangelisation und soziale wie politische Betätigung gleichermaßen zu unserer Pflicht als Christen gehören. Und dann hat sich dieses falsche Denken weiter ausgeweitet. Eine weitere Zuspitzung dieser Tendenz gab es dann 2010 beim inzwischen dritten Lausanner Kongress in Kapstadt, wo dann diese starke Bedeutung der sozialen Veränderung noch kräftiger formuliert wurde. Und da konnte man meinen, dass schon etliche Emerging Church Strategen möglicherweise daran mitgewirkt und mitformuliert hatten. Also, das ist das Zweite. Emerging Church verändert radikal das Verhältnis zwischen Evangelisation und sozialer Verantwortung der Christen. Dann ein Drittes. Emerging Church verändert radikal das Verhältnis zwischen Bibel und Verkündigung. Zwischen Bibel und Verkündigung. Früher galt, und ich hoffe, für uns gilt das noch heute, die Bibel ist die objektive Quelle der Wahrheit. Die Bibel gibt uns den Inhalt unserer Verkündigung vor. Die Bibel sagt uns, wie wir zu lehren haben. Die Bibel verpflichtet uns auf einen ganz bestimmten, definierten Inhalt der Evangelisation. Die Emerging Church dagegen sagt, ja, es gibt keinen objektiven Maßstab endgültiger Wahrheit. Es gibt nicht die große Meta-Erzählung, wie man dann sagt, also die übergeordnete Konzeption, wie Geschichte zu verstehen und zu deuten ist. Die übergeordnete Konzeption, wie der Mensch zu bewerten ist, einzuordnen ist. Es gibt nicht die große Gesamtschau, wie die Bibel sie uns in ihrer heilsgeschichtlichen Darlegung vermittelt, sondern wir müssen Erfahrungen austauschen und da kann jeder gleichberechtigt mitreden. Wir müssen die Kultur sprechen lassen. Da ist auch wieder eine Teilwahrheit dabei. Klar müssen wir unsere Kultur kennen. Wir müssen die Menschen verstehen. Wir müssen ihre Sprache verstehen. Wir müssen ihre Denkformen verstehen. Aber die Kultur hat kein Mitspracherecht bei der Definition der Wahrheit. Wir müssen die Kultur ganz klar analysieren, um zu sehen, in welchem Umfeld die Menschen leben, wie sie denken, von welchen Ideologien sie beeinflusst werden. Aber wir begegnen dieser Kultur dann mit der vorgegebenen Wahrheit, wie sie uns objektiv offenbart ist in der Heiligen Schrift, in klarer Sprache. Und verstehen Sie, es sind immer so Teilwahrheiten bei dem, was die Vertreter der Emerging Church sagen. Natürlich müssen wir kulturelle Exegese betreiben. Das haben die wachen Missionare und Evangelisten seit Jahrhunderten getan. Das ist nichts Neues. Also man kann sagen, was daran gut ist, ist nicht neu und was daran neu ist, ist nicht gut. Die Bibel hat eine ganz klare hierarchische Zuordnung. Die Bibel gibt vor, was die inhaltliche Füllung des Evangeliums bedeutet. Und wir studieren unsere Kultur, um zu verstehen, wie die Menschen denken und um ihnen umso besser die biblische Wahrheit nahebringen zu können. Aber die biblische Wahrheit ändert sich nicht. Die biblische Wahrheit wird von der Kultur nicht um ein Jota verändert. Also drei Beispiele radikaler Denkveränderung. Und versteht, liebe Geschwister, wir sollen in unserem Denken verändert werden. Und das geschieht schleichend. Es rinnt in kleinen Rinnsalen oft in die Gemeinden und Gemeinschaften hinein. Und es zieht Kreise. Veränderung des Verhältnisses von Gemeinde und Welt. Veränderung des Verhältnisses von Evangelisation und sozialer Verantwortung. Veränderung des Verhältnisses zwischen Bibel und Verkündigung. Tja, und dann geht es weiter. Und infolge dieser Umwälzung werden weitere evangelikale Vertreter hineingezogen in diesen Transformationsprozess, mit dem unser Denken verändert werden soll, die nach außen hin gar nicht zur Emerging Church gerechnet werden und die sich selbst wahrscheinlich auch nicht dazu zählen. Darum jetzt mein viertes Beispiel. Inzwischen wird der Begriff Missionar in Frage gestellt. Es wird sogar innerhalb der DMG darüber diskutiert, wie ihr Direktor sagt, ob man den Begriff noch beibehalten soll. Verstehen Sie, es geht an die Sprache ran, es geht an die Begriffe ran. Und man sagt, na ja, es sind doch nur Begriffe. Aber es geht um mehr als Begriffe. Wer besetzt die Begriffe? Wer definiert die Begriffe? Faktum hat am 9. September 2011, das ist auch eine Form von 9-11, also am 9. September 2011, ein Interview gemacht mit Detlef Blöcher, dem Direktor der Deutschen Missionsgemeinschaft. Und da sagt Faktum, Dr. Blöcher, Mission scheint anrüchig geworden. Die Verantwortlichen von Missionswerken diskutieren laut über das Wort Missionar, das aus ihrem Vokabular zu streichen und durch Begriffe wie interkulturelle Mitarbeiter oder Ähnliches zu ersetzen. Gibt es auch innerhalb der DMG eine interne Namensdiskussion? Und Blöcher sagt, das können Sie alles nachlesen. Ich wundere mich, dass das so wenig Diskussion ausgelöst hat. Es sollten noch mehr Leute Faktum lesen. Also Blöcher sagt, auch wir diskutieren diese Frage. Und es gilt stets abzuwägen, ob ein Begriff, der in der Alltagssprache eine andere Bedeutung bekommen hat, verteidigt werden kann, indem man dessen eigentliche Bedeutung neu vermittelt, oder ob es durch einen besseren Begriff ersetzt werden muss. Wer sagt denn, dass Missionar in der Alltagssprache eine andere Bedeutung bekommen hat? Nächstes Beispiel. Zunehmende Infragestellung des Begriffs evangelikal. Selbst die Evangelikalen nennen sich immer seltener evangelikal. Der Doppelvorsitzende sowohl des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes als auch der Deutschen Evangelischen Allianz, Michael Diener, ein alter Studienkumpel aus Krelinger Zeiten, wird nicht müde zu sagen, wir wollen so evangelikal wie nötig, aber so evangelisch wie möglich sein. Nun haben Martin Lloyd-Jones und andere gesagt, wer wirklich evangelisch ist, der muss auch evangelikal sein. Das setzt Diener nicht mehr voraus. Das evangelikal eigentlich meint im besten Sinne evangelisch, weil dem Evangelium und der Verbindlichkeit des Wortes Gottes verpflichtet. Da klingt mit, wir wollen einerseits schon unser Profil bewahren, evangelikal wie nötig, ja, aber so evangelisch wie möglich. Wir wollen so weit kooperieren, wie irgend möglich, auch mit jenen, die nicht evangelikal sind. Und in das gleiche Schofarhorn hat jetzt auch der zweite Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz hineingeblasen, Präses Eckhard Vetter. Er hat das fast wortgleich gesagt. Die Allianz sei mit dem Stichwort evangelisch vollkommen ausreichend definiert. Der erste Vorsitzende sagt es immer wieder, jetzt sagt es auch der zweite Vorsitzende, die Deutsche Evangelische Allianz steuert offensichtlich darauf zu, in Zukunft nicht mehr nur mit dem Begriff evangelikal verbunden und konnotiert zu werden. Hier dreht man an den Begriffen, man dreht an der Schraube der Begriffe. Es geschieht eine schleichende Umdeutung. Nächstes Beispiel. Die Bedeutung der Bibelkritik, die Bedeutung der historisch-kritischen Methode, die Bedeutung der Aufklärungsphilosophie wird umgedeutet. ich nenne jetzt keine Namen, aber es geschah in diesem Jahr, im September, bei der Jahrestagung eines großen Gemeinschaftsverbandes, der früher so als Flaggschiff bibeltreuer Theologie galt. War ein öffentlicher Vortrag, deswegen darf man darauf aus zitieren. Meine Tochter hat mir das von der CD nochmal abgeschrieben, die entscheidende Passage. Ich nenne jetzt auch nicht den Namen des Referenten, weil er, denke ich, für viele hier steht. Aber da sagt er, bei dieser Jahrestagung jetzt im September, glauben wir Männer auf der Kanzel wirklich noch, dass wir nachhaltig prägen mit unserer Verkündigung? Sie hören es klingeln nach dem, was Bruder Walter gesagt hat. Verkündigung, Lehre, was bewirkt das? Prägen wir? Ja, Entschuldigung, wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass Gott sich zu seinem Wort bekennt und dadurch Menschenherzen verändert, also prägt, dann würde ich von heute auf morgen aufhören zu predigen. Ja, und dann geht's an die Umdeutung der Aufklärung. Ich lese mal einen Ausschnitt vor aus dieser Rede. Vor der Epoche der Aufklärung war die Bibel unumstritten. Das Buch göttlicher Offenbarung. Also das war zum Beispiel die Periode der Reformation. Und jetzt sagt der Referent, im Zuge der Aufklärung wurde die Bibel in den wissenschaftlichen Wettbewerb gezogen. Das war für die Kirche ein Schrecken. Sie hat versucht, das Buch zu schützen. Aber es war gut, es war an der Zeit und es war nötig. Aber das Entscheidende an der Aufklärung ist nicht, dass die Bibel in den wissenschaftlichen Wettbewerb gezogen wurde, sondern dass die Bibel atheistischen Maßstäben unterworfen wurde. Das war das Entscheidende an der Aufklärungstheologie. Und das war weder gut, noch war es nötig. Und dann fährt er fort, wir haben keinen Grund, heute diese Zeitepoche zu beklagen. Oh doch. Lesen Sie mal Francis Schaeffer, was die Aufklärung getan hat, um das Verständnis von Wahrheit zu zerstören. Und ohne die Aufklärung hätte es auch keine Postmoderne gegeben. Das können Sie in meinem Buch Evangelisation der Postmoderne ein bisschen nachstudieren. Dieser Bruder aber sagt, wir haben keinen Grund, diese Zeitepoche zu beklagen. Und dann kommt wieder so ein trickreicher Satz mit der Vermischung von Wahrheit und Lüge. Er sagt, die Bibel ist nicht ein heiliges und unantastbares Buch. Vom Himmel gefallen, wie das Buch Mormon, sondern es ist ein Buch, das den Zugriff der Wissenschaft nicht scheuen muss. Das ist ein Durcheinander. Die Bibel ist ein heiliges Buch. Wir als Malachi-Kreis sagen, die Bibel ist ein heiliges Buch. Wir sagen als Malachi-Kreis, die Bibel ist ein unantastbares Buch in ihrer Wahrheit, weil es das Wort des heiligen Gottes ist. Wir sagen damit nicht, dass die Bibel vom Himmel gefallen wäre, wie der Koran. Wir vergleichen die Bibel nicht mit dem Buch Mormon und wir sagen auch nicht, dass die Bibel den Zugriff der Wissenschaft scheuen muss, weil sie sich ihm überlegen erweisen wird. Aber dieser Referent packt Richtiges und Falsches, Wahrheit und Lüge aufs Engste in einen Satz. Und am Ende sagt er, nicht am Ende, sondern im nächsten Satz sagt er, Gott hat sich Menschen gegenüber offenbart, die das Empfangene dann dokumentiert haben. Nein, Gott hat sich nicht nur Menschen gegenüber offenbart, die dann alleine weitergeschrieben haben. Das ist das alte bibelkritische Konzept der Personalinspiration. Sondern Gott hat sein Wort offenbart. Gott hat das Ergebnis, das dann Schrift wurde, das hat er offenbart. Davon gilt die Inspiration. Hier wird also unter der Hand die Verbalinspiration ersetzt durch die Personalinspiration. Und schauen Sie mal, das hätte auch einer unserer historisch-kritischen Professoren sagen können, in Göttingen oder in Tübingen. Die einzelnen Dokumente sind durch eine komplizierte Geschichte zusammengekommen, von inspirierten und begabten Köpfen tradiert und dann zu einem Kompendium göttlicher Offenbarung zusammengefügt worden. Das ist alles halbrichtig und halb falsch. Und wer die Geschichte der historisch-kritischen Theologie dahinter kennt, der muss sich deutlicher ausdrücken. Und dann kommt der Höhepunkt, würde ich sagen. Die historisch-kritische Methode, sagt der Redner, war eine Idee zur wissenschaftlichen Beweisführung für die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. Also, Entschuldigung, aber ich glaube, das muss man nicht kommentieren. Die historisch-kritische Methode war ein ideologischer Angriff auf den göttlichen Anspruch der Heiligen Schrift. Und dann wird zugegeben, na ja, es gab so ein paar Dinge, die über das Ziel hinausgeschossen sind, klar. Aber eigentlich ist die historisch-kritische Methode kein Problem. Das ist die Message. Und deswegen sollte man doch ganz geduldig miteinander reden und dann wird das alles gleichwertig nebeneinander gestellt. Ne? Dann heißt es, und wenn wir Spannungen nicht lösen können und sich das konservative und das postmoderne Lager unversöhnlich gegenüberstehen,
dann sollen wir einfach noch keine Stellungnahme abgeben und sagen, wir diskutieren noch. Merken Sie, Äquidistanz, das postmoderne Lager, das konservative Lager, alle haben in gleicher Weise Anteil am Wahrheitsanspruch. Und wenn das nun schon mal so ist, kann der Redner dann fortsetzen und sagen, ich träume, dass Bruder Josef Ratzinger und ein Jesus-Freak zusammen mal die Bibel lesen. Ist Josef Ratzinger ein Bruder? Wenn Paulus das ernst gemeint hat, was in Galater 1 steht, dann kann jemand, der wirklich das glaubt, was die römisch-katholische Kirche lehrt, der das von Herzen glaubt, dass nämlich dass Christus allein nicht genügt, dass der Glaube allein nicht genügt. Es steht immer noch die Verdammung des Trienter Konzils im Raum und der Papst steht dafür, dass wer lehrt, dass wir allein durch das Vertrauen auf Christi Opfer gerechtfertigt werden, dass der verdammt sei. Kann jemand, der dahinter steht, ein Bruder sein? Verstehen Sie, hier wird mit Wahrheit gespielt, wie mit Dominosteinen. Mal die Volksbibel, mal die Lutherbibel, als ob das gleichwertig sei. Und dann geht's noch weiter, den Satz darf ich uns nicht ersparen. Oder Margot Käßmann trifft sich zum Bibelgespräch mit Alexander Seibel, sagt er dann. Also, ich meine, ich würde das Margot Käßmann mal gönnen, ein Bibelgespräch mit Alexander Seibel zu führen, weil sie dabei sicherlich viel lernen würde. Aber verstehen Sie, was hier suggeriert wird? Hier wird suggeriert, na ja, Sie haben alle irgendwie Anteil an der einen großen Wahrheit und Sie müssen miteinander reden. Und es wird dabei verkannt, dass genauso wie Alexander Seibel, ein Kämpfer für die unverbrüchliche, irrtumslose Wahrheit der Heiligen Schrift ist, Margot Käßmann sich seit Jahrzehnten dadurch hervorgetan hat, unter anderem, dass sie massive Irrlehren in das Volk hineingetragen hat. Und hier wird getan, als sei das alles irgendwie gleichwertig und man müsse ja nur miteinander reden. Verstehen Sie, der Bruder Josef Ratzinger, was hier geschieht auf der Jahrestagung eines der Gemeinschaftsverbände, die früher einmal als eines der Flaggschiffe der Evangelisation und der Bibeltreue gegolten haben. Ich sage nicht, ich weiß es nicht, ob dieser Jahresverband damit glücklich war mit diesem Vortrag, aber ich will damit nur zeigen, was hier geschieht, liebe Geschwister. Das sind nicht nur ein paar emergente Radikalinskis aus Amerika, sondern dieses Denken, diese Veränderung, diese Manipulation unseres Denkens greift immer tiefer in unsere eigenen Kreise hinein. Und ich möchte das an einem letzten Beispiel deutlich machen. Wir haben jetzt also gesehen, es wird radikal verändert das Verhältnis zwischen Gemeinde und Welt, radikal verändert das Verhältnis zwischen Evangelisation und sozialer Verantwortung, radikal verändert das Verhältnis zwischen der Heiligen Schrift und unserer Verkündigung. Es wird herumgedoktort und herumdiskutiert am Begriff des Missionars. Es wird immer dezenter in den Hintergrund gerückt, das offensive Bekenntnis zu dem, was wir mal als evangelikal definiert haben. Wir erleben eine Neudeutung der Aufklärung als eine Bewegung, die eigentlich die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift verteidigen wollte oder zumindest die Bibelkritik innerhalb der Aufklärung sei ein verdienstvolles geistliches Unternehmen gewesen. Dabei wird unter der Hand die Bedeutung dessen, was das Wort Gottes sein will, verändert. Und ein weiteres Beispiel, ein weiteres Feld, auf dem diese Veränderung greift, ist die Neubewertung der Sexualethik. Wir sollen ganz anders mit diesen Fragen umgehen. Ist Ihnen das damals aufgefallen, als es die Diskussion gab über das Problem, dass wir einen Bundespräsidenten haben, der in wilder Ehe in seinem Präsidentenpalast lebt? Da hat mancher Christ sich zu Wort gemeldet und dann hat der Gnadauer Präses, wohl gemeint in einer großzügigen Geste, den Bundespräsidenten, also so von Präses zu Präsident, verteidigen zu müssen und hat in einem Ideabeitrag kritisiert, Zitat, es sei einseitig, dass diejenigen, die persönlichen Verhältnisse von Politikern anprangern oder gegen liberale Gesetzgebungen im Bereich der Homosexualität protestieren, bisher kaum dadurch aufgefallen wären, dass sie sich auch für die Bewahrung der Schöpfung oder gegen unmenschliche Bedingungen bei der Herstellung ihrer Textilien eingesetzt hätten. Also das ist schon eigentümlich. Und ich frage mich, warum sollten wir als Evangelikale die 397. Stellungnahme zur Bewahrung der Schöpfung oder zur gerechteren Herstellung von Textilien veröffentlichen? Das machen schon Greenpeace und Brot für die Welt und Kirchentag und Frau Käßmann. Bruder Ratzinger vielleicht nicht. Jetzt Zitat Bruder Ratzinger, was ist das? Während es doch nur eine kleine Minderheit ist, die sich in unserer Gesellschaft für das biblische Verständnis von Ehe, Familie, Erziehung und Sexualität einsetzt. Und dann kommt der alleroberste evangelikale Repräsentant und sagt, Leute, ihr habt euch immer mit der Sexualethik, kümmert euch mal mehr um die Textilien. Das kann ja auch was mit Sexualethik zu tun haben. Aber ich habe mich gefragt, wo wird unsere Stimme wohl nötiger gebraucht? Wozu ist mehr Mut, wozu ist mehr Anpassungsverweigerung erforderlich? Spurgeon hat zu Recht gesagt, wir müssen Gottes Wahrheit dort verteidigen, wo sie gerade am meisten angegriffen wird. Und so will man uns verunsichern. Leute, seid nicht zu eng. Und dann kommen solche Hämmer, wie diese Information, dass Brian McLaren jetzt im September mitgewirkt hat an der Zeremonie zur homosexuellen Verheiratung seines eigenen Sohnes. Das ist in der New York Times ganz fast jubilierend beschrieben worden, was da stattgefunden hat in Maryland. Und letzte Woche hatte ich das Vorrecht, in Österreich evangelisieren zu dürfen mit wunderbaren Geschwistern, die sich also mit großer Leidenschaft dort in diesem katholischen Land für die Ausbreitung des Evangeliums einsetzen. Und da kamen wir auch auf diese Sache mit Brian McLaren zu sprechen. Und einer der führenden Brüder sagte dort, naja, aber damit haben die sich doch nun endgültig entlarvt. Also das wird doch wohl jedem klar machen, wie problematisch die Emerging Church-Bewegung ist. Und ich wollte den nicht betrüben, den lieben Bruder, aber ich habe gedacht, na, freu dich mal nicht zu früh. Wer vom Emerging Church-Gedankengut erstmal erfasst ist, der wird früher oder später auch die groben Irrlehren nicht mehr als solche erfassen. Und ich weiß, ich sage das wieder ohne Namensnennung, dass einem der führenden deutschen Evangelikalen diese Meldung über Brian McLaren vorgelegt wurde, mit dem Hinweis, wenn Interesse hier, diese Meldung, und er hat darauf reagiert, kein Interesse. Also er habe daran kein Interesse und er fügte einen Artikel bei dieser Mail, in dem er ein sehr differenziertes, wie er meint, Verhältnis zur Homosexualität formuliert. Und da haben sie wieder dieses Ja, aber, ja natürlich, man will die biblische Position nicht aufgeben, wird dort gesagt. Aber dieser evangelikale Funktionär sagt, ich bin ausgetreten aus dem Chor der Empörten, die sich darüber aufgeregt haben, dass in der sächsischen Landeskirche Homosexuelle im Pfarrhaus leben. Wer sich darüber aufregt und empört, das ist nicht mein Ding. Ich bin aus dem Chor dieser Empörten ausgetreten. Und dann berichtet er von einem Homosexuellen in diesem Artikel und sagt, auf den trifft nicht zu, was Paulus in Römer 1,26 sagt. Er ist auch kein Knabenschänder gemäß 1. Korinther 6, Vers 9. Tja, und wenn man dann die Bilanz zieht, das sagt er nicht, bleibt keine neutestamentliche Stelle mehr übrig, nach seiner Auffassung, die man gegen praktizierte Homosexualität anwenden könne. Liebe Geschwister, hier vollziehen sich dramatische Veränderungen mitten hinein in die Kreise, in denen wir selbst uns teilweise noch aufhalten und bewegen und denen wir vertrauen oder vertraut haben. Und das zeigt nicht den schlechten Willen dieser Geschwister. Ich bin überzeugt, dass die alle guten Willen haben. Aber es zeigt die geradezu dämonische Wirkkraft dieses Gedankengutes, das sukzessive in kleinen Schritten im Spiel mit Begriffen, Schrittchen für Schrittchen, Scheibchen für Scheibchen, unser Denken verändert, verwirrt, uns Begriffe klaut, andere Begriffe umdeutet und uns von der Bibel und der göttlichen Wahrheit wegführt, ohne dass wir es merken. Und deswegen brauchen wir wirklich den Schutz unseres Herrn, dass er uns durch diese Herausforderung, der die Gemeinde Jesu immer ausgesetzt war, aber die sicherlich auch besonders subtil ist, dass er uns dahin durchführt, dass er uns hilft, die Zusammenhänge zu durchschauen. Deswegen bin ich Bruder Walter so dankbar für die Sachinformation, die er über seinen Blog Monat für Monat zur Verfügung stellt. Und wir brauchen aber noch etwas. Wir brauchen Ach, das ist eine wahre brüderliche Dienstleistung. Ganz herzlichen Dank. Das ist auch eine gute soziale Tat. Wir brauchen Gottes Weisheit, dass er uns mit seinem Heiligen Geist lehrt, die Geister zu unterscheiden und zu bewerten, alle Entwicklungen auf der Basis des Wortes Gottes. Wir brauchen dringender denn je, was Paulus in 2. Korinther 10, Vers 5 sagt, dass wir gefangen nehmen, alles Denken unter den Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Das heißt nicht, dass wir das Denken zurückstellen, das heißt nicht, dass wir das Denken vernachlässigen oder gar das Denken ausschalten, sondern dass wir lernen, sauber zu denken, klar zu denken, im Gehorsam gegenüber Christus zu denken, Durchblick zu bekommen. Und das ist nicht eine Geschichte, die nur im Oberstübchen stattfindet. Und das ist nicht etwas, was nur mit Intellektualität zu tun hat oder mit Ausbildung. Sondern das ist ein geistlicher Prozess. Das ist ein geistlicher Kampf, der hier zu kämpfen ist. Und der Herr will uns Durchblick schenken. Und deswegen brauchen wir Gebet. Und wir brauchen das Mühen um ein tieferes Verständnis seines Wortes. Und dass wir dann diese Konzepte im Licht der Heiligen Schrift lernen zu verstehen und zu bewerten. Und dass wir das bitteschön nicht in diesem Bewusstsein tun. Naja, uns kann ja nichts passieren. Wir sind die großen Durchblicker und wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir hätten es nicht nötig, bewahrt zu werden. Liebe Geschwister, eines der häufigsten Gebete, das ich bete, ist, dass der Herr mir diakritische Vollmacht, diakritischen Durchblick schenken möge. Dass er mich davor bewahren möge, Veränderungen und Zusammenhänge zu verkennen, falsch einzuschätzen und in meinem Leben falsche Entscheidungen von daher zu treffen. Lasst uns alle so beten. Und dann, wir dürfen darauf vertrauen, dass der Herr uns durchbringt. Und wir wollen auch beten für die Geschwister, über deren Weg wir uns große Sorgen machen. Wir wollen für sie beten. Wir wollen, wo es die Möglichkeit gibt, mit ihnen sprechen. Manche sagen dann, nee, das lohnt sich nicht. Die sind ja so festgelegt in ihrem System. Systemdiskussionen lohnen sich nicht. Nach Emerging Church Lehre lohnen sie sich nicht. Klar, wenn man nicht an die Wahrheit glaubt, lohnt es sich nicht, über Wahrheit zu diskutieren. Aber wir wollen beten. Wir wollen ringen und wir wollen wirklich die, die uns anvertraut sind, gründlich unterweisen. In den Familien, in den Gemeinden, in den Schulen. Wir wollen die Schriften von Bruder Walter lesen. Wir wollen uns informieren und wir wollen das bitteschön nicht tun mit zusammengebissenen Zähnen. Nicht tun mit der geballten Faust in der Tasche, sondern mit gefalteten Händen und sagen, Herr, wir brauchen es, dass du uns selbst behütest, dass du uns selbst festhältst. Und wo wir in irgendwelche Irrtümer uns verstricken, da lass es uns bitte rechtzeitig merken. Und schick uns Brüder, die uns das sagen und die uns da wieder raushelfen. Weil wir wollen auch die uns Anvertrauten klar und eindeutig führen, im Wissen darum, dass wir selber darauf angewiesen sind, dass unser Herr uns führt und festhält. Und darum schließe ich mit einem Zuspruch, den unser Herr uns gegeben hat in Lukas 12, Vers 32. Da sagt er zu seinen Jüngern und zu uns, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Das ist doch interessant. Das Reich wird nicht von uns aufgerichtet. Das Reich wird nicht von uns herbeitransformiert. Durch Einsatz für soziale Gerechtigkeit, so sehr Christen sich in ihrem Umfeld für soziale Gerechtigkeit einsetzen werden, ist ganz zwangsläufig, sondern das Reich wird uns gegeben von unserem Vater. Und er ist der, der über uns wacht. Und deswegen brauchen wir uns nicht zu sorgen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Wenn du zu Jesus gehörst, gehörst du schon jetzt in sein Reich hinein. Gehörst du schon jetzt als Glied seiner Gemeinde zu diesem Herrn? Wirst du im Gegenüber zur Welt diese Welt lieben um Christi willen und um Menschen ringen, dass sie den Weg aus der Welt heraus in die Gemeinde Jesu finden? Und darfst du leben in der Gewissheit, dass unser Herr wiederkommt und dass er mit Macht dann endgültig sein Reich aufrichten wird und niemand wird ihm da widerstehen können? Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir sind so angewiesen darauf, dass du uns in diesen Zeiten wirklich festhältst, so wie deine Gemeinde zu allen Zeiten darauf angewiesen war. Und wir bitten dich, dass du uns Durchblick schenkst, nicht damit wir Recht haben, nicht damit wir irgendwie uns überlegen fühlen können, Herr, sondern weil es um dich geht, um deine Wahrheit. Herr, bewahre uns vor Irrtum. Und wenn wir uns verstricken, dann hol uns bitte wieder zurück. Lass uns das erkennen. Und Herr, wir bitten dich für die Geschwister, bei denen wir meinen, mit Schmerzen erkennen zu müssen, dass sie sich selbst auf gefährliche Wege begeben haben, aber dass sie auch, ohne das zu wollen, als Verführer viele andere in diese verkehrten Wege und Schluchten hineinlocken. Herr, wir bitten dich, dass du ihnen wehrst. Und wir bitten dich, dass du uns Weisheit gibst, ihnen in Liebe und Wahrheit zu begegnen. Herr, halte uns fest, unsere Familien, unsere Gemeinden, erbarme dich und hab Dank für diese wunderbare Zusage, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, weil du treu bist. Herr, dir sei alle Ehre. Amen.